Hallo und herzlich willkommen zur Radiotux Sendung 44. Ich freue mich, euch nochmal begrüßen zu dürfen. Viel Neues und Aktuelles kann ich euch nicht berichten. Dass es mal wieder Ärger bei der Organisation dieser Sendung gegeben hat, ist eigentlich klar. Alle Beiträge sind mal wieder am letzten Wochenende fertig geworden und super toll. Ja, aber auch Positives gibt es zu berichten. Wir versuchen mal wieder unser Weblog zu aktivieren und mal etwas mehr zu bloggen. Oliver, du hast es uns geschrieben, dich interessiert das schon irgendwie, dann versuchen wir es mal. Denn es ist blöd, wenn man überhaupt keine Rückmeldung bekommt, ob das Ganze denn nun ankommt. Das gilt natürlich auch für die Radiotux-Sendung. Nun gut, Nummer 44, das sind unsere Themen. Wir stellen euch das kleine, aber doch feine Programm Yes vor.
Ab und zu gibt es trotzdem lästige Programme, die man gerne mit einem Dauerfeuer von Yes zur Arbeit antreiben möchte.
Es gibt den zweiten Teil unseres Lamp-Workshops.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem LRMP-Workshop.
Aber anfangen wollen wir jetzt mit einem Interview vom Linux-Tag. Davon zählen wir ja immer noch und Und Ingo hat mit web.de gesprochen über den Einsatz von Linux auf deren Servern.
Ich sitze wieder auf dem Linux-Tag und sitze hier mit Oliver Stoll. Wer sind Sie eigentlich?
Ja, ich bin 1996 zu einer kleinen Medienagentur gestoßen, mit so 6-7 Mann. Die heißt Synetic, ist heute die Muttergesellschaft von web.de. Und habe damals einfach angefangen, dort die Server zu administrieren. War noch sehr viel IRIX unterwegs aus dem Medienumfeld. Später hat sich die web.de mit dem Portal als eigenständige Firma ausgegründet. Und seitdem bin ich dort verantwortlich für den Online-Betrieb, das Rechenzentrum. Es sind inzwischen um die 600 Maschinen.
Und welche Techniken und Software setzt web.de ein auf Ihren Servern?
Das sind zu 95%, würde ich jetzt mal sagen, Linux-Maschinen. War früher, wie gesagt, einiges an IRIX. Wenn wir da hingekommen sind, war ganz interessant. Am Anfang waren es auf ein, zwei Arbeitsplatzmaschinen installiert. Und dann war der Chef irgendwann mal für eine Woche in Urlaub. Und nach dieser Woche sind unsere Services damals auch unter Apache gelaufen, immer noch auf IRIX. Und eine Weile später war er nochmal eine Woche in Urlaub und dann lief es auch unter Linux. Und das Interessante war, dass es auf dem Linux-Arbeitsplatzrechner schneller lief als auf dem Online-Server. Und das waren dann im Endeffekt die überzeugenden Argumente. Also etwas performanteres Bauen und dann vorführen und dann so überzeugen.
Das ist eine recht abenteuerliche Geschichte. Und würden Sie jetzt anderen Unternehmen empfehlen, auch auf Linux zu migrieren?
Es kommt auf das Unternehmen an. Ja, so pauschal möchte ich das nicht beantworten. Man kann eines sagen, es war für uns, für web.de, immer ein großer Vorteil, dass wir die Technik im Haus haben. Wir haben über 80 Mitarbeiter in der Forschung und Entwicklung beschäftigt. Wir haben zwischen 40 und 50 in der IT beschäftigt. Wir haben die meiste Zeit selbst gehostet. Wir haben einmal ein Jahr lang einige Systeme fremd gehostet in Frankfurt. Web.de selbst ist in Durlach ansässig in Karlsruhe. War für uns immer ein Vorteil, die Nähe zum System zu haben. Einfach die Flexibilität. Das Redaktionssystem, das wir einsetzen, ist selbst entwickelt. Da sind wir sehr schnell, was neue Features angeht. Und auch die Nähe zum Rechenzentrum. Wir hosten selbst, wir haben ein Rechenzentrum in Durlach. Und da kommt uns ein Open-Source-System natürlich entgegen. Ja, ich habe gestern einen Vortrag gehalten zum Thema Überwachung bei web.de. Kam im Endeffekt zu dem Fazit, das Open-Source-Produkt gibt uns die Flexibilität, Kosten, die wir brauchen. Und vom Aufwand her, denke ich, ist es vergleichbar mit kommerziellen Systemen. Ja, also man steckt andere Arbeit in das System, aber im Endeffekt, man muss nicht mehr Arbeit in das System stecken, als wenn man jetzt kommerzielle benutzt.
Und welche Vorteile konkret, also außer diese Flexibilität, bringt Ihnen Linux und Open Source?
Im Endeffekt ist es die Erweiterbarkeit. Ja, wenn man zum Beispiel den Quellcode da hat und auf immer mal wieder, man stößt auf Fehler in Software, man ist sehr schnell und man kann die Fehler auch selbst beheben. Wir haben zum Beispiel jetzt eine dreischichtige Architektur, ein Apache als Frontend, eine Middleware, die auf Corba basiert, da setzen wir ein Miko ein, sehr viel XML als Austauschformat, und im Miko gab es schon jetzt einige Bugs, die wir selbst behoben haben und dann auch wieder zurückfließen haben lassen, diese Patches. Da muss man einfach schnell sein, weil so ein Bug bedeutet im Normalfall, die Applikation funktioniert nicht. Ja. Und da kann ich dann schlecht warten, bis irgendein Anbieter dann denkt, der Bug so wichtig ist, dass er auch beheben muss. Ja.
Ich glaube, jetzt ist es nur noch ein Interview, was wir vom Linux-Tag haben. Aber die nächste Messe kommt bestimmt. Und wenn ihr übrigens mal einen Interview-Vorschlag für uns habt, mal jemand, mit dem wir super dringend reden müssten, schreibt es uns einfach. Und zu unserem nächsten Beitrag. Wollen Sie wirklich sicher speichern? Ja, kommen euch diese Fragen bekannt vor? Dann haben wir jetzt ein perfektes Tool für euch. Yes!
Programme, die die Menschheit braucht. Heute, Yes. Unter Unix-Derivaten wie Linux und besonders auf Shell-Ebene halten sich die nervtötenden Rückfragenmarke "Sind Sie sicher?" noch wohltuend in Grenzen. Ab und zu gibt es trotzdem lästige Programme, die man gerne mit einem Dauerfeuer von Yes zur Arbeit antreiben möchte. Genau das erledigt souverän das kleine Tool Yes, welches nichts anderes tut, als ständig Zeilen mit einem einzelnen Y auszugeben. Dabei wird einfach die Ausgabe von Yes durch eine Pipe auf die Eingabe des jeweiligen Nervtöters gelegt, worauf diesem nie wieder eine unbeantwortete Sicherheitsabfrage gegönnt sein wird. Sollte das nervige Programm eine andere Antwort als ein einzelnes Y erwarten, so kann Yes der genaue String via Parameter mitgeteilt werden. So könnte man beispielsweise dafür sorgen, dass nicht Yes, sondern No als Antwort für den DAW-freundlichen Quälgeist bereitgehalten wird. Als permanenter Ja-Sager wäre das Programm Yes natürlich auch für Politiker als Stimmvieh-Emulator sehr zu empfehlen. Ein Artikel von Harald Stoiber, gesprochen von Maurice Renk. Ich gebe zurück ins Studio.
Sind Sie sicher, dass Sie zurück ins Studio schalten wollen?
Ja, doch.
Sind Sie sicher, dass Sie zurück ins Studio schalten wollen?
Ja, verdammt nochmal.
Sind Sie sicher, dass Sie zurück ins Studio schalten wollen?
Verdammt, ja!
Sind Sie sicher, dass Sie zurück ins Studio schalten wollen?
Ja! Ja!
Sind Sie sicher, dass Sie zurück ins Studio schalten wollen?
Ist es irgendwann angedacht, vielleicht Linux auch auf den Desktop zu installieren?
Teilweise tun die Leute das. Also es gibt in der IT, machen es fast alle. In der Forschung und Entwicklung, da sind es einige wenige. Da versuchen wir das aber immer mehr zum Einsatz zu bringen, weil die Entwicklungsumgebung, manche Leute bevorzugen die. Es gibt auch Leute, die kommen aus der Windows-Welt, die bevorzugen die Windows-IDEs und die Tools, die sie damit gewöhnt sind. Wir versuchen im Endeffekt beides anzubieten aus Sicht der IT. In anderen Bürobereichen denke ich nein. Wir haben schon mal über OpenOffice nachgedacht, aber das ist noch weit davon entfernt, auch wirklich konkret zu werden. Meine Erfahrung damit ist, Abteilungen wie Vertrieb oder auch im Produktmanagement benutzen die Office-Produkte, wenn sie sie benutzen, wirklich in die Tiefe. Excel-Sheets, die mit den OpenOffice oder jetzt auch in Numeric nicht wirklich zurechtkommen.
Naja, man müsste die einmal umstellen insgesamt, dann würde es auch gehen.
Ja, da muss ich natürlich fragen, warum sollte das ein Unternehmen tun, wenn es eine Plattform hat, die funktioniert, die die Leute können. Ich selber bin der Meinung, man sollte das da tun, wo es einem einen Vorteil bringt, und ich sehe da den Vorteil gegen den Aufwand nicht.
Und wie sieht die Zukunft jetzt aus bei WebD?
Ja, wenn ich das wüsste. Wie sieht die Zukunft bei Web.de aus? Ich denke, wir werden vom Grundsatz her so weitermachen, wie wir bis jetzt auch gearbeitet haben. Und man wird sehen, wo es hintendiert. Also bis jetzt sind wir mit dem, was wir gemacht haben, relativ erfolgreich gewesen. Wir haben es geschafft, eine zweijährige Durststrecke jetzt auch durchzustehen. Die Zukunft wird anders werden. Wir werden das, was wir tun, in irgendeine Richtung anpassen müssen. Aber ich denke, Open Source wird immer ein Bestandteil davon bleiben, solange Open Source ein Thema ist.
Gut, dann danke ich dir für dieses Interview.
Bitte, bitte.
LAMP, Linux, Apache, MySQL und PHP. Darüber haben wir schon in der letzten Sendung einen Workshop begonnen, in dem euch Mario SUSE Linux 8.2 vorgestellt hat und wie ihr es für ein Serversystem fit machen könnt. Jetzt machen wir weiter mit dem Apache, dem beliebtesten Webserver auf der ganzen Welt. Unser LAMP-Workshop Teil 2.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem LRMP-Workshop. Heute widmen wir uns wieder um den beliebten Apache. Da dieses Thema natürlich etwas umfangreich ausfällt, werden wir versuchen, dieses Mal die Funktionalitäten des beliebten Webservers vorzustellen und in 3 Wochen dann mit seiner Konfiguration zu beginnen. Der Apache Webserver hat derzeit einen Marktanteil von über 60%. Genau genommen sind es eigentlich fast 65%. Er wurde Anfang 1995 entwickelt, als Entwickler beschlossen, den damals sehr beliebten HTTP-Server, den NCSA-HTTPD, nicht mehr weiterzuentwickeln. Eine kleine Gruppe von Anwendern und Entwicklern begannen damals kleine Erweiterungen, Fehlerbereinigungen und Patches zu schreiben, wodurch im Laufe der Zeit der Apache Webserver entstand. Derzeit gibt es mehrere Versionen des Apache Servers auf dem Markt. Zum einen haben wir da den Apache 1.3 und zudem seit April 2002 die erste Version des Apache 2.0. Es gibt also derzeit 2 stabile Versionen des Apache mit unterschiedlichen Architekturen. Welche Unterschiede das nun im Einzelnen sind und was das Ganze soll, werden wir im Laufe des Workshops noch kennenlernen. Die Architektur des Apache 1.3 beruht auf der Betriebssystem-Fork. So ist es zum Beispiel unter Linux und Unix möglich, identische Kindprozesse von einem bestehenden Vaterprozess zu erzeugen. Die unterscheiden sich lediglich anhand der Process Identification. Dies macht sich der Apache zunutze und arbeitet als sogenannter Pre-Forking-Server. Das bedeutet, dass der Apache-Hauptprozess sofort nach dem Start kleine Kinder macht. Der Server kontrolliert die Prozesse dynamisch während der Laufzeit des Servers und kann diese je nach Auslastung erhöhen oder auch verringern. Da der Vaterprozess seine Kinder arbeiten lässt, die die Client anfragen, befragen und bearbeiten, ist der Hauptprozess, also der Vaterprozess, geschützt und kommt nie in direkten Kontakt mit dem Client. Die Entwicklungszeit des Apache 2 hatte vor allem folgende Zielsetzung. Der Apache sollte leicht auf andere Plattformen zu übertragen sein, um somit eine noch weitere Verbreitung des Servers zu ermöglichen. Aus diesem Grund wurde versucht, eine saubere Trennung von plattformspezifischen Code vorzunehmen, um auf möglichst viele Plattformen portiert werden zu können. Zudem sollten die Entwickler eine standardisierte Schnittstelle erhalten, im Betriebssystem unabhängige Erweiterungen für den Apache zu ermöglichen. Die Neuerungen und Weiterentwicklungen im Einzelnen könnt ihr auf unserer Website nachlesen. Leider ist die Migration von 1.3 auf 2.0 nicht gerade eine Aufgabe, die man schnell machen kann. Es erfordert eine intensive Einarbeitung in die Thematik Apache 2. Das Buch Apache Web Server 2.0 von Sebastian Wolfgarten ist beim Edison Wesley erschienen und erläutert die bereits angesprochenen Punkte zielgenau. Ohne lange Suchen wird man von Apache Grundlagen über die Installation, Konfiguration, Anpassung und Updating sowie den Betrieb des Apache 2 in die Geschehnisse des neuen eingeweiht. Serverseitige Programmierung wird ebenso angesprochen wie die Datenbanken. Eine Einführung in allgemeine Sicherheitsoptionen sowie ein sehr umfangreicher Anhang runden das Buch mit Hinweisen über reguläre Austragungen und SCP zur Datenübermittlung ab. Fazit: Für Einsteiger und Fortgeschrittene ein absolutes Muss. Wer ein neues Apache 2 aufgesetzt haben will, der sollte dieses Buch lesen. Für eine Migration von 1.3 auf 2 sollte man ohnehin Fachlektüre lesen. Auch hierzu wieder mehr Infos auf unserer Website www.linux4us.de. Wir werden also mit der Installation von Apache 1.3 vergnügen. Hierzu haben wir in der vergangenen Sendung bereits alle erforderlichen Pakete mit Yast installiert. Mit dem Run-Level-Editor von Yast 2 können wir ziemlich schnell das System anweisen, Apache bei jedem Booten mitzustarten. Zu Fuß geht das natürlich auch. Apache wird mit Root-Rechten mit dem Befehl Apache Control Start gestartet und mit Stop wieder gestoppt. Eine weiterführende Konfiguration werden wir in 3 Wochen machen. Dort werden wir uns dann um die HTTPD-Con kümmern. Ich hoffe, euch hat das Ganze mal heute wieder etwas Spaß gemacht und ich freue mich, wenn ihr in 3 Wochen wieder dabei seid. Das war ein Beitrag von Mario Schröder, gesprochen von Sebastian Stepp.
Das war sie, Radio Tux Sendung 44. Danke dafür, dass ihr dran geblieben seid. Über Kommentare, Wünsche, Anregungen und sonst was freuen wir uns natürlich immer. Zu jeder Tages- und Nachtzeit schreibt sie uns einfach ins Forum unter www.linux4us.de. Den Link direkt zum richtigen Thread findet ihr übrigens auch auf der Radio Tux Download-Seite. An dieser Sendung waren beteiligt Maurice Renk, Mario Schröder, Harald Stolper und Sebastian Steinhauer. Radio Tux Sendung 45 gibt es ab dem 27. Oktober auf www.linux4us.de zum Download. Da haben wir auch ein kleines Special für euch vorbereitet. Lasst euch mal einfach überraschen. Vielleicht können wir sogar einen Blick auf SUSE Linux 9.0 werfen, wenn die Jungs von SUSE schnell genug sind. Ja. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dahin, mein Name ist Thomas Kesselheim. Auf Wiedersehen. Oder eher Wiederhören.